Wenn wir von organisierten Antifeminismus sprechen, dann reden wir tatsächlich von Akteursgruppen, die sich ganz gezielt, organisiert, politisch dafür einsetzen, dass Gesellschaft nicht mehr so ist, wie sie heute ist und dass eben Errungenschaften zurückgedrängt werden oder zukünftige dann gar nicht erst in Gesetze, in Gesellschaft hineingetragen werden.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Heute zu einem ganz spannenden Thema. Wir sehen uns per Zoom, nicht in der analogen Teeküche dieses Mal, aber ich freue mich, dass ich mit zwei ganz tollen Gästinnen heute sprechen darf und bin schon ganz gespannt. Gleich dazu mehr. Wie immer dürft ihr euch einmal selber vorstellen, und wenn wir zu dritt sind oder auch zu viert, dann ist es immer koordinatorisch, gerade per Zoom spannend. Also mal gucken, wie ihr das heute hinbekommt. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Ich würde mal sagen, ich mache mal zuerst, Ronja. Ich weiß ja schon, dass du mir gerne den Vortritt lässt, gerade wenn es auch nochmal darum geht, das Projekt vorzustellen. Dann mache ich das mal fix. Genau, ich bin Julia Haas, ich bin Projektverantwortliche von Spotlight Antifeminismus erkennen und begegnen. Wir sind in Trägerschaft der Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz e.V. und dann auch gefördert durch Bundesmittel, durch Demokratie leben und aber auch durch das Ministerium, durch das kurz MKJFGFI. Das kann auf jeden Fall auch nochmal ausführlich einmal nachgegoogelt werden. Bevor ich mich jetzt hier verhaspel, lasse ich es einfach bei der Kurzform. Ich bin Soziologin und hat vor allen Dingen auch nochmal die Themenschwerpunkte extreme Rechte und Geschlecht, Frauen in der extremen Rechten, Selbstbilder von identitären Frauen, also alles, was mal sogenannte neue Rechte betrifft. Dazu habe ich auch geforscht und arbeite eben auch bildungspolitisch dazu und seit Januar 22 dann eben beim Projekt Spotlight.
Gut, dann mache ich weiter. Danke, Judy. Du hast recht. Ich baue da immer ganz gerne drauf auf, was du gesagt hast. Dann muss ich auch keine Fördermittelgebenden benennen. Mein Name ist Ronja. Hi, ich freue mich auch hier zu sein. Ich arbeite noch nicht so lange wie Judy im Projekt, sondern erst seit ungefähr 1,5 Jahren und bin hier vor allem für den Bereich der Bildungsarbeit zuständig. Das heißt, ich gebe Workshops, Fortbildung, Vorträge, alles Mögliche, was gerade gebraucht wird, und komme eigentlich eher auch aus dieser Ecke der politischen Bildung. Das heißt, ich habe vorher auch Workshops rund um die Themen Rassismus und Diskriminierung und die extreme Rechte gegeben. So ein bisschen die Ecke, wo ich herkomme, vielleicht ein bisschen unspezifisch. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und mich dann aber doch für einen bisschen anderen Weg entschieden.
Cool, vielen Dank. Vielleicht jetzt schon mal vorab, so ein bisschen zur Transparenz und auch nochmal ein kleiner Shoutout, wie wir uns hier heute zusammengefunden haben. Denn es gibt ja eine Folge unter anderem mit Ilja. Das ist, glaube ich, die vorvorletzte Folge. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich komme mit diesen ganzen Nummern so ein bisschen durcheinander. Und der hat mich damals, als wir gesprochen haben, auf eine neue Ausstellung zum Thema Antifeminismus im Kölner NS-Doc aufmerksam gemacht, und dann haben wir uns getroffen und haben gequatscht, und er hat dann vorgeschlagen, dass ihr vielleicht auch tolle oder spannende, interessante, wichtige, wie auch immer, GesprächspartnerInnen für den Podcast wären. Und die habe ich mir natürlich auch schon angeschaut, die läuft auch immer noch. Dazu erfahren wir bestimmt gleich auch noch ein bisschen was, weil ich finde es, glaube ich, auch so ganz gut, das nochmal zu sagen, und wer die Folge mit Ilja hören will, kann das dann auch nochmal machen, aber dass es da so einen Zusammenhang gibt. Ich steige ja immer ein damit, dass, weil es ja immer Gästinnen aus verschiedensten Bereichen sind, dass wir so ein bisschen über das Thema Schule ins Gespräch kommen, aber so Schule im weitesten Sinne, nur um eine Brücke zu schlagen, so zwischen den Themen, und vielleicht auch, um aufzuzeigen, dass es immer, also oder viele Themen oder viele Dinge, die Gästinnen oder GesprächspartnerInnen so machen, auch was mit dem Thema Schule im weitesten Sinne zu tun haben.
Ich glaube, mein erster Gedanke ist Überlastung. Das ist immer das, was bei mir aufploppt, gerade auch wenn wir mit Schulen in Kontakt treten, dass ich denke, oh, die haben gerade echt viel zu tun, gerade auch im Bereich Diskriminierung und Sensibilisierung und ganz klar Bereich Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und. Wir haben das Erstarken der AfD, da soll sich irgendwie auch die Schule drum kümmern, mehr Vertrauen in die Demokratie. Und dann kommen wir auch noch um die Ecke und sagen, ja, schön, dass ihr euch meldet. Wir geben keine Workshops für SchülerInnen. Das heißt, wir arbeiten dann mit den Lehrkräften und das bedeutet natürlich dann auch Arbeit. Und das ist halt meistens Arbeit, die nicht unbedingt bezahlt wird in dem Sinne oder genauso honoriert wird. Und dann kommen wir halt immer um die Ecke und sagen, ja, es wäre schon total gut, wenn ihr mit euren SchülerInnen ein bisschen Geschlechterbilder reflektiert, auf Sexismus eingeht und so ein bisschen, da werden wir nachher bestimmt noch draus hinauskommen, wie Antifeminismus versucht schon in der Schule so ein bisschen den Nährboden zu entziehen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch nichts, was Lehrkräfte leider in der Ausbildung lernen, sondern was man sich dann immer on top noch aneignen muss. Und ja, ich freue mich immer, wenn da Interesse ist. Aber wie gesagt, ich gucke auch immer mit dem Auge drauf zu sagen, oh, ihr habt es nicht leicht und habt da doch noch einen steinigen Weg. Aber cool, dass ihr euch auf den Weg macht.
Jetzt muss ich nochmal drüber nachdenken. Also ich habe jetzt sofort irgendwie Kontext Schule, dann habe ich sofort an meine eigene Schulzeit gedacht und habe mich so gefragt, aber irgendwie auch merke immer mal wieder, dass ich irgendwie im Gegensatz zu manchen anderen eigentlich irgendwie für mich einfach eine sehr schöne Schulzeit erlebt habe. Und jetzt so mit der Frage im Kopf, was hat es damit zu tun oder was hat Schule, wie hat Schule mich vielleicht auch dahin geführt, wo ich jetzt bin, denke ich immer wieder irgendwie auch so, naja, ich habe schon gelernt, irgendwie kritisch zu denken oder ich habe schon auch einfach mitbekommen, wie demokratische Prozesse ablaufen, Schülermitvertretung, Schülerzeit, also so immer wieder auch einfach Demokratieverständnis gefördert. Ich hatte tatsächlich eine sehr tolle Lehrerin in der richtigen Zeit, die ich mir auch einfach gut zum Vorbild nehmen konnte. Und ja, ich glaube, das ist schon auch was, was nochmal so ein Nachdenken und dann jetzt als Soziologin auch ein kritisches Nachdenken über Gesellschaft und irgendwie auch so den Drang, sich gesellschaftliche Phänomene erklären zu wollen. Also warum sind Dinge so, wie sie sind und was kann man vielleicht auch tun, damit sie irgendwann anders sind? Und da würde ich schon sagen, dass Schule ja da irgendwie so einen guten so einen guten Stein oder so ein gutes Fundament gelegt haben, von dem man dann irgendwie weiterspaziert und dann natürlich über Studium irgendwann an so einer Stelle landet, wie jetzt hier beim Projekt Spotlight. Also so ein bisschen die persönliche Antwort noch, was es für mich, was es mir mit auf den Weg gegeben hat, genau.
Ja, da stecken jetzt schon viele spannende Dinge drin, wie so oft. Einen Punkt würde ich so ein bisschen rauspicken, weil ich den tatsächlich auch einfach jetzt vielleicht auch ohne den irgendwie schon zu analysieren oder zu bewerten und so im Moment ganz spannend finde, weil mir das in letzter Zeit so aufgefallen ist, dass ich selber noch nicht so ganz weiß, wie ich das finde, dass immer auch in Schule natürlich die Krisen der Zeit immer mehr ankommen, ne, logischerweise und gut so dass auf der einen Seite es dann aber oft so ja, so Anweisungen gibt, ne? Also man muss sich jetzt, also nicht immer nur Anweisungen, aber schon so, ja, nochmal eine Erinnerung, beispielsweise, dass die Schule sich um Demokratiebildung kümmern muss und sowas. Also das habe ich früher nicht so wahrgenommen. Also was es ja immer gibt, sind diese Mails vor den Wahlen, ne? Dann nochmal so ein Reminder, dass es keine parteipolitische Werbung geben darf und sowas. Und so, das nimmt man schon immer wieder wahr, aber jetzt war es vor kurzem nochmal ja so eine Erinnerung an den Goldsbacher Konsens und was das heißt und so. In NRW ist nochmal ein Thema für sich, ne? Und diese Mythos Neutralitätsgebot und so, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Aber es kam mir gerade noch so in den Sinn, als Ronja, du gesprochen hast, es ist schon was ist, was auffällt, dass da jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, ich will es jetzt nicht sagen, politischer wird, aber dass es eben so mehr in die Schule kommt. Ich formuliere es jetzt bewusst vorsichtig, weil ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht habe. Es ist einfach jetzt nur so bemerke. Und gleichzeitig natürlich, dass auch so ein System trifft, was, also das geht ja nicht einher mit und hier sind plötzlich 3 Stunden, um das zu tun. Also, ne, weil du über Überlastung und so gesprochen hast. Also das ist manchmal so ein bisschen absurd. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf so bestimmte Themen eingehen, aber das, wir hatten das nach dem 7. Oktober. Das war ja auch in allen Bundesländern unterschiedlich. Und manchmal kommt man sich dann natürlich auch so ein bisschen vor, so, okay, ob das jetzt so eine Lösung ist oder so eine gute Idee, sei mal dahingestellt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie wichtig und richtig, dass Themen auch in der Schule Raum finden, die vielleicht schon an ganz andere Stelle hätten Raum finden müssen und so weiter. Das ist schon was ich nur unterstützen würde bei dem, Ronja, was du jetzt gerade gesagt hast. So, dass es da schon ganz interessante Spannungsfelder auch gibt. So, und interessant ist jetzt wirklich, der Versuch ist neutral zu formulieren, so zu Beginn des Gesprächs zumindest. Ich glaube, es wäre ganz cool, auch für die Zuhörenden, wenn wir zu Beginn, das hatten wir auch so ein bisschen abgesprochen, schon auch nochmal so eine Begriffsklärung machen. Also vielleicht von euch nochmal hören, was bedeutet eigentlich Antifeminismus? Also was ist damit gemeint und wo kann man diesen Begriff einordnen? Vor allen Dingen, weil wir ja auch in der Antidiskriminierungsarbeit, in der politischen Bildung mit so vielen Begriffen arbeiten und es so viele Ismen gibt und es gleichzeitig antirassistische Arbeit gibt, antisemitismuskritische Bildungsarbeit, heißt es dann Anti-Antisemitismus, heißt es dann Anti-Ableismus und so weiter. Deshalb fände ich das schon ganz gut, wenn wir am Anfang so ein bisschen ja den Begriff einfach nochmal erklären, weil das vor allen Dingen ja in Bezug auf Feminismus vielleicht auch mit ein paar Schwierigkeiten verbunden ist, was so Begrifflichkeiten angeht.
Ja, da hast du gerade schon das Stichwort reingegeben, der Feminismus, gibt es denn überhaupt? Das ist so ein Thema oder ein, da können wir super dran anknüpfen, auch nochmal zu sagen, dass das eben genau eine antifeministische Strategie auch zum Beispiel ist, also den Feminismus zu vereinheitlichen und den als ein Feindbild, eine Feindbildkonstruktion eben aufzumachen und da überhaupt nicht zwischen verschiedenen feministischen Strömungen zu unterscheiden, die sich ja über die Zeit, aber auch aktuell einfach sehr unterschiedlich ja auch darstellen und darstellen können. Und das ist auch für uns immer wieder so ein Thema, dass wir Antifeminismus zum einen natürlich als Gegenbewegung zu feministischen Errungenschaften kämpfen, all das sehen. Andererseits aber eben auch als eine eigenständige Ideologie. Also Antifeminismus ist auch da, wenn gerade mal feministische Kämpfe gar nicht so laut sind. Deswegen ist halt so, uns wird oft auch oder häufiger in meinen Diskussionen ist ja auch so ein Punkt, naja, dann muss halt weniger Feminismus geben, dann wird ja auch der Antifeminismus wieder weniger. Und genau das funktioniert halt in dem Sinne auch nicht. Also bei Antifeminismus sehen wir eben, also so quasi eine der Definitionen ist auch, dass eine Ablehnung, eine pauschale, eine oft organisierte und eine vor allem auch aktive Ablehnung von Gleichstellungsbemühungen, von Emanzipationsbestrebungen geht. Das kann bei Parteien sein, das können auch Einzelpersonen sein, die sich zusammentun, aber es geht sehr häufig eben um eine organisierte und um eine sehr bewusste, auch eine politisch-strukturelle Bemühung, die eben Gesellschaft in eine andere Richtung wieder drehen wollen, nämlich in eine, die weniger gleichberechtigt ist und weniger Teilhabe von allen Menschen am demokratischen und aber auch überhaupt am politisch-gesellschaftlichen Leben zum Ziel hat. Und dabei ist es eben, wenn wir Antifeminismus erklären, dann ist es uns immer wieder auch ganz wichtig, das in der Abgrenzung zu Sexismus auch zu tun, um gar nicht, weil das jetzt für alle Einzelnen so wichtig ist, zu wissen, was ist jetzt genau Antifeminismus und warum muss das jetzt genau haarscharf, trennscharf von anderen Ismen, zum Beispiel, ne, du hattest ja auch verschiedene Ismen auch schon aufgezählt, dass das jetzt so eine zentrale Option ist. Sondern uns geht es immer wieder darum, auch zu sehen, dass unterschiedliche Handlungsebenen daraus folgen. Also wenn ich über Antifeminismus spreche, dann hat das andere Konsequenzen und muss vielleicht auch auf einer anderen Ebene dem entgegengewirkt werden. Wie wenn ich jetzt von Sexismus spreche, wo ich auch sehr viel, und ich nehme jetzt mal die beiden Begriffe so als Paar mit rein, wo ich eben auch viel über Selbstreflexion, wo ich auch über unbewusste Verhaltensweisen, Sprüche, Aussagen sprechen kann, wo auch Lernräume da sind oder im besten Fall da sind, darüber sprechen zu können und das irgendwie auch Verhalten reflektieren zu können. Wenn wir von organisiertem Antifeminismus sprechen, dann reden wir tatsächlich von Akteursgruppen, die sich ganz gezielt und eben organisiert, politisch dafür einsetzen, dass Gesellschaft nicht mehr so ist, wie sie heute ist und dass eben Errungenschaften zurückgedrängt werden oder zukünftige eben dann gar nicht erst in Gesetze, in Gesellschaft hineingetragen werden. Und das hat natürlich zur Folge, dass sehr viele Menschen, also dass es eine sehr exklusive Sichtweise auf Welt ist und eine, die sehr viel Ungleichheit zwischen vor allen Dingen zwischen Menschen, aber vor allen Dingen auch zwischen Geschlecht, geschlechtlicher Identität und auch sexueller Orientierung beinhaltet.
Vielen Dank. Ich würde jetzt nur noch mal als eine Rückfrage stellen zu den Begrifflichkeiten. Also du hast ja gesagt, bewusst und organisiert. Das kann aber das muss nicht unbedingt vielleicht so rum an bestimmte Organisationen oder Parteien oder sowas gebunden sein, oder? Also, oder würdest du dann von einer antifeministischen Haltung und noch nicht so Antifeminismus sprechen? Also, wie trennscharf ist das? Das würde mich noch interessieren.
Ich muss gerade auch an die Leipziger Autoritarismusstudie denken, die ja jetzt die letzten Tage nochmal die aktuellen Zahlen für 2024 rausgebracht hat. Und seit 2020 fragen die eben auch antifeministische Einstellungen in der Bevölkerung ab. Und das ist auch von 20 auf 22 angestiegen, hat sich jetzt 24 ungefähr gehalten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es ungefähr ein Viertel der Befragten, die ein geschlossen antifeministisches Weltbild hatten. Jetzt 2024 waren es stärkere Ergebnisse oder höhere Zustimmungswerte im Osten als im Westen. Aber so wirklich eine Abnahme hat oder war nur ganz leicht zu bemerken. Also dort wurde dann Antifeminismus eben über Einstellungen abgefragt. Da werden Aussagen angeboten, antifeministische Aussagen. Und dann wird die Zustimmung zu dessen abgefragt. Und die Leipziger Autoritarismusstudie macht es ja auch noch für mehrere Ismen, beispielsweise auch für Rassismus, für Antisemitismus. Und da wird das Ganze auf der Einstellungsebene, also vielleicht ne, das, was du gerade irgendwie auch mit Haltung meinst, also stimme ich dem zu, ist dann nochmal ein Schritt, also dann quasi auch tatsächlich in Aktion zu treten und irgendwie eine Demo zu organisieren oder eine Kampagne zu starten, ist dann einfach nochmal ein Schritt dazwischen. Was aber in diesen Studien ja immer wieder gezeigt wird, ist, dass diese Einstellungsmuster in der Gesellschaft weit verbreitet sind und abgeholt werden können. Also wenn jetzt jemand anderes auf die Idee kommt und sagt, naja, dann mache ich da jetzt morgen eine Kampagne dazu, dann ist eben auch nochmal spürbar nachzunehmen, dass ein hoher Prozent oder also je nachdem, wie viel dann zu den verschiedenen Zustimmungswerten dann eben auch gehört, dass sie potenziell an so einer Kampagne, Demo, Agenda, wie auch immer, auch teilnehmen würden oder sich selbst vielleicht auch betätigen würden, wenn, sag jetzt mal ganz salopp, wenn sie es vom Sofa schaffen. Und das ist natürlich nochmal, also wir haben immer wieder so ein Beispiel in den Vorträgen und in unserer Bildungsarbeit, ne, Ronja, hoffe ich, nehme es dir nicht vorweg, aber das eben, um genau diesen Unterschied nochmal deutlich zu machen, also dass sehr viel gesellschaftlich natürlich in Geschlechterstereotypen gedacht wird und vielleicht auch ein Geschlechterkonservatismus. Ilse Lenz hat so diese Trennung mal auch gemacht. Man kennt Antifeminismus, Geschlechterkonservatismus und aber auch Feminismuskritik, also legitime Kritik auch an feministischen Positionen. Und dabei kann man natürlich auch ein geschlechterkonservatives Weltbild haben, ohne das jetzt aktiv nach außen zu tragen, um quasi die ganze Welt oder Gesellschaft im kleineren Kreis wieder zurückdrehen zu wollen. Bei Antifeminismus hingegen will ich, dass das Land, in dem ich lebe, Europa, westliche Gesellschaft, vor allen Dingen, wenn wir auf die, kommen später wahrscheinlich ja noch auf die Akteursgruppen, dass eben das Ganze wieder zurückgedreht und anders gemacht werden will. Und in dem Beispiel könnte man jetzt irgendwie auch sagen, na, oft wird ja irgendwie so ein Mythos, so ein Frauen können nicht einparken. Punkt. So. Geschlechterstereotyp könnte man auch wirklich als sexistische, verinnerlichtes Bild irgendwie auch nehmen. Das ist jetzt an sich aber noch nicht antifeministisch. Wenn jetzt aber Leute dann losgehen, ich überspitze das jetzt und sage das so ein bisschen jetzt losgehen und sagen, boah, ey, Frauen können doch einfach nicht einparken, die sollten einfach keinen Führerschein haben, wirklich. Also finde ich, gehört verboten, sollten jetzt irgendwie alle einmal zur Zulassungsstelle gehen und ihren Führerschein abgeben oder ins Bürgerbüro. Ich glaube, da gehört er hin. Aber genau. Und dafür starte ich jetzt eine Kampagne und reiche die irgendwie beim Verkehrsministerium ein und setze mich dafür ein, dass Frauen und dann wieder, also es gab ja auch Zeiten, wo Frauen wirklich keinen Führerschein machen durften, zumindest nicht ohne Erlaubnis ihres Mannes, wieder der Führerschein abgenommen wird. Das wäre jetzt so eine ganz plakative, aber sehr konkrete antifeministische Handlung.
Und würdet ihr sagen, weil das hier vielleicht auch ein sehr aktuelles Thema ist, dass auch das Verhindern von Weiterentwicklung, also demokratischer selbstbestimmter Weiterentwicklung beispielsweise, dann auch Antifeminismus sein kann? Also nicht nur das wieder zurückschrauben, sondern das Verhindern von gerechterem, also oder das Verhindern wollen, das Versuchen, des, der Versuch des Verhinderns von Weiterentwicklung. Ihr nickt, das seht
ihr. Tief, ja.
Okay. Ja, also wirklich nur nochmal zum Verständnis, ne? Also damit man nicht nur denkt, es muss jetzt immer sowas sein, was irgendwie rückwärts gewandt ist. Eine weitere Frage, die dann, glaube ich, noch wichtig zu klären wäre, wäre so der Zusammenhang zu anderen, ich nenne es jetzt mal Bewegungen oder auch anderen oder damit verbunden auch anderen Diskriminierungsformen, aber nicht nur Diskriminierungsformen, vielleicht auch Ungleichheitsverhältnissen und solchen Dingen. Nämlich so die Frage, ist dann Antifeminismus oder eine antifeministische Aktivität, Organisationen, wie auch immer antidemokratisch, würde ich das sagen?
Also ich würde schon sagen, dass es gerade, und dass hier auch wieder die Trennung zwischen Sexismus und Antifeminismus eine zentrale Rolle spielt, weil wenn ich ganz gezielt politisch ja Gleichstellungs- und Emanzipationsbestrebungen zurückdrängen will, die quasi überhaupt erst ermöglichen, dass alle Menschen teilhaben können an einem demokratischen Prozess, dann und quasi eigentlich eher auch nochmal eine Verhinderung von Mitbestimmung. Ich nehme gerade so die Stichworte aus der Ausstellung mal kurz mit rein. Eine Verhinderung von Selbstbestimmung, eine Verhinderung von Mitbestimmung. Also ich möchte ganz gezielt dafür sorgen, dass nicht alle Menschen Teil dieses demokratischen Prozesses sein können. Dann hat das für mich durchaus antidemokratische Tendenzen. Und da finde ich eben die Unterscheidung zu Sexismus oder auch anderen Formen nochmal sehr viel wichtiger, also oder ganz zentral und wichtig, weil da habe ich jetzt tatsächlich, wenn ich mich antifeministisch engagiere, dann habe ich da eine politische Agenda im Kopf und dann habe ich ganz eindeutig im Kopf, dass eine Gesellschaft nach vor allem ja auch patriarchalen, also eine Gesellschaft, die sehr stark an männlicher Dominanz oder an männlichen Strukturen orientiert ist, dass die genauso bleiben soll, wie sie ist. Und das heißt im Umkehrschluss, dass für Frauen und für queere Menschen da kein Platz ist oder zumindest kein Mitbestimmungsrecht ist. Und ich finde schon, dass nicht zu Unrecht oft gesagt wird, dass Gleichberechtigung auch ein Gradmesser für Demokratien ist. Und es andersrum dann eben auch, wenn ich Gleichberechtigung aktiv bekämpfe, das durchaus auch was Antidemokratisches hat, ja.
Ja, ein bisschen wollte ich natürlich damit auch darauf hinaus, um so das mit in die Bildungsanalyse zu bringen und so ein bisschen darauf zurückzukommen, was wir auch schon zu Beginn so ein bisschen angesprochen haben. Es wird so oft gesagt, Demokratiebildung ist so wichtig und wir müssen uns um eine wehrhafte Demokratie kümmern und beispielsweise Schulen, aber ja auch die politische Bildungsarbeit ist ein Ort dafür. Und manchmal frage ich mich schon, ob uns überhaupt allen klar ist, welche Themen da überhaupt alle so eine Rolle spielen. Und das ist vielleicht, da hat sich vielleicht auch mein Blick so der letzten Jahre darauf, nicht zuletzt wegen der ganzen Podcast-Gespräche und des einen Lernens und Verlernens auch verändert. Und für mich, also ich glaube, ich hätte jetzt vor 15 Jahren oder so, hätte ich irgendwie so eine viel klarere Vorstellung oder nicht klarere, aber vielleicht eine reduziertere oder einfachere Vorstellung davon gehabt, wie Demokratiebildung funktioniert. So, also dann hätte ich gedacht, na gut, klar, man muss irgendwie verstehen, was ein Mitbestimmungsrecht ist und so weiter. Aber mittlerweile denke ich ganz oft, ja, es ist immer so leicht, das zu sagen, dass das so wichtig sei. Aber was sind eigentlich so die tatsächlichen, nicht nur Werte, weil auch der Begriff Werte wird ja gerne mal geclaimed und uminstrumentalisiert. Aber was sind eigentlich so die, was ist eigentlich so die Kern und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, also die Dinge, die man wirklich verstehen muss, um überhaupt Demokratiebildung machen zu können. Also da, glaube ich, machen wir es uns manchmal auch ein bisschen zu leicht. Wer jetzt dieses Uns ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dieses Gefühl habe ich irgendwie oft. Und deshalb, da habe ich da nochmal so spezifisch nachgefragt. Vielleicht wollte ich ein bisschen sagen und dann darüber auch in also eure Angebote kommen und was ihr da so macht. Und ja, du hast es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, was es mit der Aufstellung auf sich hat, was es für eine Ausstellung ist und ja, was ihr dann zusätzlich auch als Spotlight anbietet. Und
alles klar, ich würde mir da jetzt einfach was rauspicken. Nochmal zur Frage der Demokratie und Kontext Schule. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, in allen gesellschaftlichen Bereichen irgendwie ein bisschen verpennt wurde, soziale Medien. Und ich finde, die Schule müsste eigentlich ein Ort sein, wo auch Kompetenzen im Umgang mit sozialen Medien irgendwie gelehrt werden. Und ich merke das dann bei mir selber, wenn da manchmal Nachfragen kommen zu TikTok oder so, dann bin ich, spannend. Ich glaube ja auch, wir müssten uns da mehr mit auseinandersetzen. Aber wie das jetzt konkret funktioniert, weiß ich leider auch nicht. Aber auch hier, wenn wir uns antifeministische AkteurInnen angucken, die können das. Und die können das richtig gut. Und die haben hier eine super Reichweite. Sie haben Zugriff auf unglaublich viele Handys, auf unglaublich viele Köpfe, wenn man es sehr zuspitzt. Und schaffen es eben hier auch, ihre antifeministischen Inhalte zu verbreiten. Und das ist auch was ich sagen muss, die Inhalte sind auch gut verpackt. Also auch wenn ich mir das angucke von rechten InfluencerInnen, das ist nicht stümperhaft gemacht, sondern da denke ich auch manchmal, okay, an dem Punkt könnte ich vielleicht mitgehen, aber wie diese Argumentation weitergeht, da hakt es eben dann. Und das kriege ich aber hin, weil ich ja weiß, wer das konkret ist, der mir da was verkaufen will. Und das sind dann genau, wie du gerade eben auch sagst, Sachen wie Werte, wie Demokratie, wie Meinungsfreiheit, wie der Begriff Ideologie. Das sind Sachen, die können wir beide verwenden, aber ob wir das Gleiche damit meinen, keine Ahnung. Darüber müssen wir uns erstmal unterhalten, was meinen wir überhaupt konkret. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die eben in der Schule auch besprochen werden müssen, dass Leute die Möglichkeit haben, das zu dekodieren. Was wird da eigentlich gesagt? Und ist es jetzt wirklich ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit? Oder gegen eine Neutralität, wenn ich sage, na, das ist rassistisch, was du sagst und das finde ich blöd. Ich finde, das hat auch was mit Meinungsfreiheit zu tun, dass eben nicht alle Meinungen immer eine Plattform kriegen und ganz laut gesagt werden müssen und einem zugestimmt wird. Und das sind aber eben auch Dinge, die wir irgendwo nicht unbedingt lernen müssen, weil ich kann ja immer noch entscheiden, nehme ich das an oder nicht, aber wo ich wenigstens mal Impulse für brauche, um zu gucken, okay, ist es jetzt das Wahre? Um jetzt wieder den Bogen zu Social Media zu schlagen, was ich auch ganz spannend finde, da sind halt Leute, die dir genau sagen, was ist männlich und was ist weiblich und wie sollst du als Alpha-Mann sein beispielsweise. Und das sind manchmal auch Fragen, die den Accounts gestellt werden, wo ich denke, ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn Leute heutzutage fragen, wie kann ich denn jetzt noch flirten? Wie kann ich eine Person ansprechen, die ich gut finde? Wie kann ich dies? Wie kann ich jenes? Kann ich zweifeln? Wie soll ich mein Leben gestalten? Es ist alles so unsicher. Das sind alles, finde ich, legitime Fragen, die einen Platz brauchen, die dann auch sehr weitläufig beantwortet werden können, diese Fragen. Aber auf diesen Social-Media-Accounts kommt dann total plump, iss mehr Fleisch, geh ins Fitnessstudio und sag häufiger Nein. Und dann kommst du ganz groß raus und wirst der Mann, der du immer sein wolltest. Und das ist natürlich einfach viel zu kurz gegriffen. So, jetzt habe ich aber ganz viel geredet und ich habe auch wieder den Fokus verloren. Deshalb schiebe ich den Gesprächsfaden weiter in Juli.
Ich muss gerade noch ein bisschen mitlachen, obwohl es überhaupt nicht zu lachen ist. Aber ja, es ist, es sind einfache Antworten, die dann gegeben werden. Und das ist ja, also ne, auch nochmal irgendwie den, also demokratische Prozesse oder in Demokratie, was kann denn wie auch gelebt werden? Und es ist ja auch, Demokratie lebt ja auch einfach ganz viel von Aushandlungen und von im Gespräch miteinander sein, verschiedene Positionen, die auch miteinander streiten können oder die auch irgendwie im politischen Prozess miteinander agieren. Und das heißt, hat aber auch ganz viel irgendwie mit, sich daraus auch eine eigene Identität, die aber auch frei gestaltet werden darf, irgendwie auch entwickeln. Und wenn ich aber quasi ganz eindeutig höre, wer ich, also was ich machen muss, damit ich dann wahrer, ein echter, ein wie auch immer auf jeden Fall irgendwie ein ganz toller Hecht werde, aber andersrum auch Angebote wie Threadrives, die das, die ein ähnliches Format für Frauen dann oder nochmal einen Ticken anders, aber irgendwie Frauen sagen, wie sie zu sein haben und es ihnen dann gut geht. Das sind natürlich Angebote, einfache Antworten und das bräuchte in Settings oder gerade auch Kontextschule, da bräuchte es ja unglaublich viel Zeit, also mit den Schüler und Schülerinnen ins Gespräch zu kommen und Nachfragen zu stellen und vielleicht auch Horizonte nochmal mitzugeben. Ne? Was bedeutet das für gerade Schülerinnen, wenn sie irgendwie Threadrives gut finden? Was bedeutet das für sie, wenn sie sich in die finanzielle Abhängigkeit von ihrem Mann begeben? Was heißt das später irgendwie, wenn doch mal die Scheidung droht oder dann später in der Rente? Also so ein so diese Lernräume, die dann irgendwie aber für sowas, für so eine eigene Aushandlung auch da sein sollten. Und das ist, finde ich schon, was auch Demokratieförderung oder Demokratiearbeit eben auch beinhaltet, verschiedene Angebote zu machen, Identifikationsangebote, mit denen sich dann eben auch das eigene dann auch, eigene Antworten auch gefunden werden können, in diesen Räumen Raum dafür da ist, das tun zu können, statt dann eben zugeballert zu werden mit sehr verengenden und sehr eindeutigen Antworten. Jetzt muss ich überlegen, wie ich eine gute Überleitung bekomme zur Ausstellung. Vielleicht auch hier einmal noch mal kurz Ilja gedankt. Der hat auf jeden Fall dann Kaffee bei mir offen, dass wir bei dir heute im Podcast sitzen. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Genau. Und gerade in der Ausstellung war das in der Konzeption eben auch ein großes Thema für uns. Wie können wir das darstellen? Wie können wir auch für eine Zielgruppe, die jetzt vielleicht mit Feminismus gar nicht so viel zu tun hat, aber dann auch erst recht mit Antifeminismus gar nicht so viel zu tun hat, wie können wir das zugänglich machen, das Thema? Und wie können wir Leuten den Zahn ziehen, zu glauben, dass Antifeminismus überhaupt nichts mit ihnen zu tun hätte? Also auch hier die Überlegung, ne, das trifft antifeministisch oder organisiert antifeministische Strukturen, treffen sehr häufig dann feministisch aktive, Gleichstellungsbeauftragte, PolitikerInnen in den Bereichen. Aber es geht uns halt alle etwas an. Also so mit Blick in die USA, Gesetze um Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch, also da passieren gesellschaftliche, politische Veränderungen. Und dann wird auf einmal so ein jahrelanges Gesetz dann irgendwie vom Tisch geworfen, also das auch ein bisschen flapsig formuliert. Und das ist aber nicht nur ein Thema in den USA, das ist auch ein Thema in Europa und das ist auch ein Thema in Deutschland. Also jetzt aktuell wird ja auch nochmal der Paragraph 218 oder wurden ein Gutachten oder zumindest nochmal der Vorstoß gewagt, der Entkriminalisierung, also dass auch Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr kriminalisiert werden, was sie immer noch werden. Also es geht tatsächlich nicht nur um Zurückdrängen von gesellschaftlichen Ereignissen, sondern auch eben zukünftige gar nicht erst möglich zu machen oder die quasi in Schach zu halten. Und das haben wir eben versucht in der Ausstellung durch verschiedene Facetten des Themas zu beleuchten und hier vor allen Dingen Impulse und Schlaglichter zu setzen, um eine eigene Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen. Und da erstmal irgendwie nur kurze Impulse mitzugeben, um überhaupt nochmal so ein bisschen dieses Gefühl zu kriegen, was heißt das eigentlich? Wovon reden wir, wenn wir von Antifeminismus reden? Genau.
Also mir fällt es schwer, dann auch nur an einer Sache anzuknüpfen und nicht direkt an allen. Ich greife noch einmal zurück und dann würde ich aber direkt wieder auf die Ausstellung und auch auf das Rahmenprogramm so zu sprechen kommen. Zu dem, was du eben zu TikTok und so weiter gesagt hast, da finde ich es aus so LehrerInnenperspektive auch eine super spannende Frage, wie versucht wird mit TikTok und der Tatsache, dass rechte AkteurInnen, ich sage das jetzt mal so als Oberbegriff, da sehr erfolgreich agieren, versucht wird zu erklären, dass so viele junge Leute die AfD wählen. Also das war jetzt bei der Europawahl so ein großes Thema. Und also der Einfluss von Social Media auf das Wahlverhalten und so weiter. Und dann wurde ja sehr oft gesagt, naja, gut, es liegt daran, dass die jetzt so gut darin sind, was ja auf der einen Seite stimmt. Also das hast du ja jetzt gerade auch angesprochen, Ronja. Und auf der anderen Seite geht es, glaube ich, geht es dabei genau wieder um das, was ich vorher meinte, nämlich so die Frage dahinter, ist der Grund dafür nicht eigentlich schon, dass die Tools fehlen, es dekodieren zu können? Also das ist mir manchmal so ein bisschen zu einfach, diese Debatte so nach dem Motto, ja, wenn es jetzt keine Handys mehr geben würde, dann würden die die AfD nicht wählen. So, es ist natürlich nicht immer so diskutiert, aber ich finde diese Zusammenhänge da schon auch so total wichtig, wirklich zu überlegen, was heißt denn medienkritische Bildung und so. Und da, glaube ich, ist eben der entscheidende Punkt, es zusammenzudenken mit gesellschaftlichen Ungleichheitsstrukturen, Diskriminierungsformen, antidemokratischen Bewegungen und das auch erstmal verstehen zu müssen, was das ist, auch unabhängig von Internetphänomenen oder Social-Media-Plattformen und dann zu erkennen, warum sich das dadurch vielleicht multipliziert, ne, und so unglaublichen Aufwind bekommt, finde ich schon eine spannende Fragestellung und ich glaube, da hapert es auch manchmal, auch in Schule, dass das immer so getrennt gesehen wird. Also man macht dann so einen Workshop zu kritischen Medienverhalten und dann lernt man irgendwie, was sind Fake News und was ist ein Faktencheck und so. Aber es hat so keinen, also es hat dann so einen random Themenbezug, ne? Also so, dann kommt irgendwas so, ja, Donald Trump hat gesagt das und das und dann soll man das durch einen Faktencheck laufen lassen und so. Und das hat ja einen Zusammenhang mit diesen Themen. Also es ist ja nicht nur, ja, irgendwelche Leute geben irgendwas völlig Absurdes in die Welt, sondern eben diese Strategien, diese Weltbilder, diese ganzen Verschränkungen, die dahinter hängen, hinterliegen, die müssen ja eigentlich an anderer Stelle erstmal alle beackert werden, um das dann miteinander in Verbindung zu bringen. Deshalb fand ich das total wichtig und gut, dass du das mit eingebracht hast, weil das auch so ein bisschen die Komplexität, glaube ich, zeigt. Dann zur Ausstellung. So eine Ausstellung endet ja irgendwann, leider. Und es gibt ein Rahmenprogramm und es gibt aber ja natürlich auch über die Ausstellung hinaus Dinge, die ihr anbietet. Und das hast du, Ronja, am Anfang ja auch schon angesprochen, dass ihr auch mit Lehrkräften beispielsweise zusammenarbeitet und Workshops anbietet. Vielleicht könnt ihr darüber, also das die Arbeit noch so ein bisschen vorstellen, vielleicht auch ein bisschen von Erfahrungen erzählen und auch überhaupt erstmal sagen, ja, wenn ich jetzt so ein irgendwie auf euch zukommen würde und sagen würde, ich möchte irgendwas in diesem Bereich machen. Was gibt es dann und wie sieht diese Arbeit aus?
Ah, das sind auch schon wieder so viele Anknüpfungspunkte. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verhaspel. Ich fange mit dem ersten Punkt an. Die Ausstellung endet, ja, aber Spoiler. Wir haben eine wunderschöne Pageflow-Seite, die kann ich den HörerInnen auch nur ans Herz legen. Da könnt ihr Kim nämlich begleiten bei der Frage, was Antifeminismus eigentlich konkret ist. Das heißt, wenn ihr keine Lust habt, all die Sachen zu lesen, die wir bestimmt in Shownotes oder so verlinken werden, guckt euch gerne die Pageflow an. Und wir sind gerade dabei, die auch zu überarbeiten. Das heißt, wenn ihr es nicht zur Ausstellung schafft, aber total Bock habt, eigentlich die Inhalte mitzunehmen, die werdet ihr irgendwann Anfang nächsten Jahres auf jeden Fall auch auf der Pageflow finden. Das heißt, ihr könnt mit Kim auch durch Teile der Ausstellung nur ein bisschen runtergebrochen gehen. Das wird bestimmt ganz gut und ganz großartig. Und da gibt es auch viel zu klicken und zu wischen und zu hören und zu sehen. Also das wird ganz, ganz toll. Genau. Was haben wir sonst für ein Angebot? Ein unserer Standbeine ist die Wissensvermittlung. Das heißt, alles, was ich gerade eben schon aufgezählt hatte, Vorträge, Workshops, Fortbildungen, alles Mögliche. Und worum geht es hier, gerade wenn wir mit LehrerInnen arbeiten? Einmal zu sagen, Antifeminismus gibt es, das ist ein Problem wenn ihr dahingehend irgendwie was mitkriegt, ist es gut, wenn ihr hellhörig werdet. Aber vor allem geht es uns auch darum zu zeigen, was für eine Bandbreite an AkteurInnen es eigentlich gibt. Weil es ist eben nicht immer nur die extreme Rechte, die hier mitmischt, sondern wir haben eine ziemliche Bandbreite von AkteurInnen. Juli hat die Threadwise schon angesprochen, Aldis Manosphere, Pickup Artist, das sind jetzt so ganz viele Begriffe, die ich einfach reinwerfe, ohne sie zu erklären. Das ist eigentlich blöd, aber Zeitdruck und so bestimmt. Und da geht es uns eigentlich darum zu sagen, es ist breit, wir stellen die AkteurInnen einzeln vor und gucken uns dann an, okay, warum könnten Jugendliche die spannend finden? Um dann zu gucken, okay, ist da vielleicht auch ein Bedürfnis hinter, was wir anders irgendwie bearbeiten könnten oder wo wir Angebote geben können? Wann sollte ich hellhörig werden? Wann geht es eben doch eher hin in so eine organisierte Ecke? Und wo sollte ich dann vielleicht wie eingreifen können? Und wann ist es aber auch so, dass ich als Lehrkraft halt auch sagen muss, ich finde, das ist ein ganz schön konservatives Bild, was die Ronja hier vertritt. Die möchte zu Hause bleiben und Hausfrau und Mutter sein. Aber wenn es das ist, was sie möchte, dann soll sie das machen. Und dann natürlich mit dem Punkt, den Juli gerade auch meinte, trotzdem zu sagen, ja, mach dir vielleicht Gedanken, denn auch wenn du heiratest und nie gearbeitet hast, wie sieht es dann mit der Rente aus oder wie könntest du dich da absichern? Das heißt, es ist auch nicht komplett irgendwie ausreden zu wollen oder so, sondern einfach noch so kleine Impulse mit da reinzustreuen. Und ein weiteres Angebot von uns ist auch, ein Vernetzungs- und ein Austauschraum zu sein. Das heißt, wenn ihr euch aufstellen wollt gegen Antifeminismus, dann könnt ihr euch auch gerne immer mal melden und wir gucken, ob wir euch da gut connecten können. Und wir bieten auch Unterstützung und eine Verweisberatung an, da meistens in Kooperation mit den mobilen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus in NRW. Aber das wäre zum Beispiel noch ein anderer Punkt. Es kommt noch ein bisschen was. Antifeminismus oder antifeministische Angriffe finden eben auch auf Lehrplänen statt. Das heißt, hier haben wir auch wieder einen expliziten Bezug zur Schule. Wenn beispielsweise ihr eurer Schule euch aufstellen wollt, was zum Thema sexuelle Vielfalt machen wollt, einfach auch mal eine andere Aufklärung irgendwie angehen wollt als nur eine heterosexuelle, kann es eventuell sein, dass Eltern sich melden und sagen, das finde ich immer gar nicht gut, ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwie in Kontakt kommen mit Homosexualität oder was es sonst noch so gibt, ich melde mein Kind dann krank oder ich beschwere mich oder. Dann kann es sein, dass ihr euch als Lehrkräfte auch denken könnt, oh, da kann vielleicht ein bisschen was mehr anrollen. Am Anfang war es nur ein Elternteil, jetzt sind es irgendwie mehrere und es kommt von mehreren Ecken. Dann könnt ihr euch auch gerne melden und dann gucken wir gemeinsam, wie ihr euch da gut aufstellen könnt und wie ihr euch präventiv und auch aktiv unterstützen könnt in der Situation.
Voll cool, vielen Dank. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es für einige gut ist zu hören, dass es das gibt und vor allen Dingen, dass es so eine Vernetzung gibt. Also es muss ja auch nicht, also irgendwann ist man ja auch als Organisation überfordert, aber je mehr Vernetzung es gibt, je mehr Menschen, die sich mit dem Thema oder Themen auseinandersetzen, desto mehr Multiplikation gibt es natürlich auch und das finde ich schon auch wichtig zu betonen. Nicht zuletzt, weil es glaube ich schon auch so ist, dass sich viele Lehrkräfte Gedanken darüber machen, was passiert in Schule in den nächsten Jahren, ne? Also was passiert, wenn wir uns die Prozentzahlen angucken, gerade als Beamtinnen, sich da vielleicht so langsam aber sicher, also würde man jetzt machen, aber hätte ich konkreter Gedanken darüber machen, bin ich eigentlich irgendwo angebunden, bin ich vernetzt, weiß ich, wo ich mir zur Not irgendwie Hilfe holen kann, was passiert, wenn ich demonstrieren muss, was passiert, wenn ich irgendwelche eben Anweisungen oder Lehrplan umkrempel nicht folgen möchte. Das klingt immer nach so einer Panikmache, aber gleichzeitig sehen wir ja beispielsweise, ihr habt es eben auch schon angesprochen, ne, wenn wir zum Beispiel in die USA gucken, nach Florida gucken, uns die Bookbans angucken. Das sind ja alles Dinge, die sind nicht so weit entfernt. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, dass es da eben Expertinnen gibt, auch wenn ihr die Welt nicht verändern könnt, einfach mal so, aber die zumindest schon ein bisschen Erfahrung haben mit diesen Themen und auch vernetzen können. So, also ich glaube, darf man nicht außer Acht lassen, ohne jetzt so den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber letztlich ist es auch ein Reality-Check, den wir uns ja irgendwie annehmen müssen in unterschiedlichsten Bereichen. So, also deshalb erstmal auch ein Danke dafür. Mich würde trotzdem noch interessieren, du hast jetzt eben schon so ein bisschen angeschnitten, wie so Workshops ablaufen, was ihr so für Erfahrungen mit Lehrkräften macht, wenn ihr diese Workshops durchführt. Also ich weiß nicht, ob du da jetzt irgendwie was Spezielles im Kopf hast, wenn du da darüber nachdenkst, aber das ist vielleicht schon nochmal interessant zu hören, was vielleicht so, ich kann mir das jetzt vorstellen, typische Aha-Erlebnisse sind, die irgendwie vielleicht oft passieren, wenn sie denn passieren oder so, dass man ja mit einem bestimmten Gedanken oft rausgeht, gerade als Lehrkraft. Was teilen die Leute vielleicht auch so am Ende von so einem Workshop-Tag oder Tagen?
Ich glaube, es ist nicht so ein Aha, sondern eher ein Oha-Moment. Wir arbeiten tatsächlich bei mir mit Lehrkräftenabend viel mit Beispielen aus Social Media, einfach weil wir glauben, dass es so ein Punkt ist, wo gerade junge Leute eben die meisten Berührungspunkte zu einem organisierten Antifeminismus haben. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Jugendliche organisierte AntifeministInnen sind, wenn sie entsprechenden Accounts folgen oder so. Das auf gar keinen Fall. Aber die Leute, die diese Accounts betreiben, eben schon. Und es ist häufig so, dass man doch so ein Lachen irgendwie hört oder so ein, boah, nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder es gibt wirklich mal Leute, die das irgendwie verbreiten, damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Und oh, es ist jetzt so krass, aber da kann ja eigentlich niemand drauf reinfallen. Also eher solche Reaktionen, wo viel Verwunderung kommt, dass eben so sehr konservative Geschlechterbilder noch mit so einer Prise Homo- und Transfeindlichkeit versehen, doch so virulent gehen. Das heißt auch nicht, dass die SchülerInnen bei den Lehrkräften das alle konsumieren oder so, aber das ist, glaube ich, das, was am ehesten so die Reaktion ist. Genau. Aber ich gucke auch mal zu Judy, ob du auch sowas hast, was du teilen kannst.
Ja, ich glaube, ich würde so ein bisschen allgemeiner noch wir arbeiten sehr häufig mit einem Zeitstrahl, das heißt mit gesellschaftlichen Ereignissen, die dann vielleicht auch in einer Art Quiz, aber auf jeden Fall liegt da nachher ein Zeitstrahl mit Ereignissen von der letzten 100 Jahre ungefähr. Und da wird dann sichtbar, was alles gesellschaftlich erkämpft wurde, auch schon in der Vergangenheit. Und da ist einfach ganz oft viel Verwunderung da, viel dann eben auch Aussagen wie, boah, dass das und das so spät erst erkämpft wurde. Und heute ganz frisch aus dem Workshop auch nochmal so Verwunderung darüber, dass Sachen schon gesetzlich verankert wurden, aber dann ganz lange auch in der eigenen Erfahrung immer noch weiter so gemacht wurden. Also zum Beispiel die Zwangsbezeichnung Fräulein wurde schon viel früher aus dem Gesetzbuch rausgenommen oder gesetzlich quasi der Zwang da rausgenommen so, und es wurde aber noch Jahre, Jahrzehnte immer noch in offiziellen Schreiben genutzt und umgangssprachlich noch viel länger immer weiter benutzt noch. Und das eben irgendwie nochmal so ein, also gerade auch bei jüngeren Leuten, finde ich, entsteht daraus oft auch so ein, oh krass, Gesellschaft war noch nicht immer so, wie sie jetzt ist. Und das sowohl bei Lehrkräften als auch anderen Zielgruppen, aber gerade auch bei jüngeren Menschen habe ich ganz oft das Gefühl, dass es so ein Ding ist von, ganz oft wird gesagt, oh, Feminismus brauchen wir nicht mehr und das nervt alles und immer so viel und auch so dieses Argument, wir sind doch schon alle längst gleichberechtigt. Und dann an so einem Zeitstrahl merkt man auch so, ja, wird das nicht einfach so passiert, dass es passiert, weil Leute dafür eingestanden sind. Und da hatte ich einfach schon häufiger auch gerade bei jungen Leuten so ein Gefühl von, okay. Und was halt irgendwie erst erstritten werden musste, kann halt auch wieder weg sein, kann halt auch wieder von der anderen Seite angegriffen werden. Ja, das vielleicht noch dazu gefragt.
Und ganz kurz als Ergänzung auch noch dazu, sind ja auch die Punkte, wenn man um das Thema Schwangerschaftsabbruch irgendwie redet und sich darüber austauscht, wie viele Leute einfach erstaunt sind, wenn sie hören, dass ein Schwangerschaftsabbruch halt eigentlich immer noch illegal ist, aber halt eben straffrei. Und dass es dieses Gesetz halt eben noch gibt und dass es dann auch einfach ist, dieses Gesetz so umzuändern, dass es vielleicht nicht mehr straffrei ist. Also ja auch noch den Hin dazu, dass eben was gerade vehement umkämpft wird und was wir auch von antifeministischer Seite wieder sehen, dass sich hier unterschiedliche AkteurInnen aus den verschiedensten Spektren über diesem Antifeminismus, der sich hier zeigt, eben zusammentun. Und das ist was wir auch immer als Brückenfunktion bezeichnen oder dass Antifeminismus eine Brückenfunktion einnimmt, dass sie eben alle antifeministischen AkteurInnen durch die Wand weg, sagt man glaube ich eigentlich anders, aber egal, eben zusammenkommen. Und dass gerade auch jetzt, wo nochmal debattiert wird, ob man dieses Gesetz eben nochmal verändert, dass man in Deutschland das Recht hat, eine Schwangerschaft abzutreiben, wenn man das möchte, da schon sehr viele Leute zu aufrufen, zu sagen, Leute, wir müssen jetzt was machen, wir haben Petitionen gestartet, wir müssen da und da Kundgebung machen, dass es auf jeden Fall nicht durchkommt. Das heißt, auch hier wird sich in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten auf jeden Fall nochmal zeigen, wie stark auch antifeministische Allianzen sich auswirken.
Wir haben jetzt noch gar nicht, aber ich glaube, das passt vielleicht so ein bisschen auch zu dem Punkt, den ihr gerade angesprochen habt, dieses Zusammenkommen über auch Verbindungen zwischen Antifeminismus und Antisemitismus gesprochen, vor allen Dingen in Bezug auch auf Verschwörungserzählungen und so weiter. Ich würde den Punkt ungern ganz rauslassen, weil ich den auch einfach wichtig finde, vor allen Dingen, was so diese Fragen der vermeintlichen Machtstrukturen und sowas alles angeht. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal kurz sowas andeuten, aber mit dem Hinweis, dass das natürlich auch jetzt keine komplett ausführliche Analyse sein kann in einer so einer Podcast-Folge. Aber vielleicht motiviert es ja auch noch mal dazu, sich mit dem Thema wirklich auch auseinanderzusetzen, um so gewisse Zusammenhänge zu verstehen. Weil ich glaube, dass diese Zusammenhänge schon auch wirklich wichtig sind, dass man Dinge versteht, um eben auch bekämpfen zu können oder dekodieren zu können.
Ja, vielleicht auch kurz nochmal ganz, also damit es auf jeden Fall nicht um eine der Antwort hinten unterfällt, der Hinweis auf das Rahmenprogramm der Ausstellung. Und da hattest du ja gerade schon hingewiesen. Ja, genau, am 5.12. haben wir noch eine Veranstaltung dazu, genau zu dem Thema. Also Antifeminismus und Antisemitismus mit Melanie Herrmann da. Und die findet auch online statt. Also vielleicht dann auch nochmal ein Ticken attraktiver. Also attraktiver zuzuhören und von zu Hause aus. Natürlich ist auch ein Besuch der Ausstellung vor oder hinterher immer empfehlenswert. Jetzt beende ich den Werbeblock mal und sage noch so ein paar Gedanken, die vor allen Dingen, wirklich sehr kurz, aber in Antifeminismus ist eben inhärent auch schon so eine Vorstellung von so einer Allmächtigkeit von Feminismus beispielsweise. Und da, also das ist jetzt wirklich nur eine kurze Facette, aber da sind halt Antifeminismus und Antisemitismus als Ideologien betrachtet, haben auch folgende ähnlichen Logik, auch von einer gewissen Aufwertung und Abwertung zugleich. Also eine Machtperspektive, die zum Beispiel FeministInnen zugesprochen wird, in dem dann so antifeministische Aussagen kommen wie: Wir leben eigentlich schon längst in der Femokratie, also eine vermeintliche Gruppe an FeministInnen, die dann eben eigentlich schon längst die Geschicke des Landes lenken würde hin zu einer feministischen Agenda, was auch immer das dann sein soll und wie auch immer die dann aussieht. Da kommt noch so ein ominöses Moment dann immer auch dazu. Aber eben da eine sehr starke Aufwertung, also das, was Machtvolles ist, was Omnipräsentes, was worunter alle zu leiden haben in antifeministischen Denkweisen. Und auf der anderen Seite ja aber auch eine sehr starke Abwertung, was dann eben auch gerade Frauen und queere Menschen betrifft, aber was auch feministische Anliegen und die strukturellen Veränderungen, Gesellschaftsveränderungen darin angeht. Also da auch dieses Doppelspiel und aber auch, also Antifeminismus spielt ja einfach auch eine Riesenrolle in Verschwörungserzählungen, wie jetzt beispielsweise die Erzählung des großen Austauschs, also wo dann vor allem auch Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus zusammenkommen in diesem Dreiklang. Ich versuche es ganz kurz zu skizzieren, wo aber eben nochmal sehr stark und die wird sehr, sehr prominent von extremen rechten AkteurInnen gerade auch in den letzten Jahren befeuert, wo eben darüber gesprochen wird, dass ein vermeintlicher Bevölkerungsaustausch stattfindet, in dem vor allem muslimische Männer, aber eben geflüchtete Männer ins Land kämen. Das ist dann auch wahlweise nach Deutschland, nach Europa, in die westliche Welt. Also da wird auch flexibel damit hantiert. Aber es gäbe eben diese starke Einwanderung und damit ein, würde über kurz, über lang ein sogenannter Bevölkerungsaustausch stattfinden. Und der Austausch wird aber auch gesteuert. Also das, da sind auch verschiedene Akteure unterschiedlich darin, wie deutlich sie das benennen. Also manche sind schon sehr klar und sagen, der wird von Juden und Jüdinnen gesteuert. Manche lassen es in so einer ominösen Wolke dann eben stecken. Der kommt aber eben nicht von alleine. Und Feminismus ist dabei das Werkzeug, das zur Tat beihilft oder eine Beihilfe leistet, indem eben zum einen Frauen durch Feminismus weniger Kinder gebären würden, also weniger natürlichen Kampfgeist, weniger ja natürliche Widerstandskraft quasi gebären, aufbringen würden, aber auch indem Männer verweichlicht, verweiblicht erzogen werden würden durch Feminismus und deswegen keine diesem vermeintlichen Austausch nichts entgegenzusetzen hätten, weil Männer sind ja diejenigen, die aktiv dann für die Verteidigung auch zuständig sind in dieser Erzählung. Und aber auch Frauen als erste Opfer von der sogenannten oder von ihnen genannten importierten Gewalt, sexualisierten Gewalt. Und damit dann auch wieder die Möglichkeit, das rassistisch zu instrumentalisieren und eben auch feministische Positionen rassistisch zu instrumentalisieren und für einen vermeintlichen Schutz von Frauen dann einzustehen, wobei eigentlich tatsächlich auch sexualisierte Gewalt dann nur angeprangert wird, wenn sie von nicht-deutschen Tätern begangen wird. Und da spielt Antifeminismus eine tragende Rolle und eine Säule darin eben auch für rechte Attentate der letzten Jahre, wie zum Beispiel auch in Halle oder auch in Christchurch und noch viele andere. Und da ist Antifeminismus mit Motiv. Es ist aber eben auch gerade in extrem rechten Erzählungen, und er hat es gerade schon auch gesagt, eben immer wieder eine Möglichkeit, über dieses Thema Ideologien, also in weitere Ideologien der Ungleichwertigkeit hineinzurutschen. Also hat auch so eine Türöffnerfunktion, weil es erstmal irgendwie so vermeintlich harmlos daherkommt und ja, Anti gegen Feminismus sein, das ist doch nicht so schlimm, ist doch schon okay und das hat ja nichts Bedrohliches, nichts Gefährliches und über dann auch diese Erzählungen oder diese Gegenbewegung zu feministischen Gedanken kommen dann eben aber auch andere Ideologien ins Spiel, wie Rassismus, Antisemitismus und andere. Und das kann dann durchaus auch für sich stehend eine ganz akute Bedrohung sein. Es gibt ja auch Attentate, die nur eine antifeministische Motivation hatten, aber eben auch in diesem Zusammenspiel. Das war jetzt nicht ganz so kurz, ne?
Nicht ganz so kurz, aber super wichtig. Und ich glaube, vor allen Dingen ist das auch wirklich ein Thema, bei dem es immer wieder erschreckend ist, wie oft man es zumindest in Ansätzen hört. Also wie oft diese Narrative, auch wenn sie nicht ausformuliert sind, mitschwingen in bestimmten Aussagen, in Diskussionsrunden und so weiter. Ich glaube, gerade deshalb ist es total wichtig, diese Verschränkungen zu erkennen. Und danke, dass du das nochmal dargestellt hast. Ich fände es, glaube ich, gut, wenn hier vor der Hausaufgabe nochmal kurz so sagen könnte, damit das am Ende vielleicht auch nochmal so, kann mir jetzt nochmal schnell Notizen machen und mir die Sachen aufschreiben, mäßig ist. Auch wenn wir es in die Shownotes reinpacken, also wo man euch vielleicht finden kann, vielleicht auch wie man euch unterstützen kann, wie lange die Ausstellung noch geht und was es so für Angebote gibt, vielleicht einmal so kurz zusammengefasst und dann dürft ihr gerne direkt übergehen und wenn ihr wollt beide, wenn ihr wollt eine gemeinsame, kleine Hausaufgabe, Denkaufgabe, Handelnaufgabe, wie auch immer ihr es nennen wollt, an alle Zuhörenden stellen.
Genau, kurz und prägnant ist ja anscheinend meine Stärke, deswegen nächster Versuch. Einmal können wir auf jeden Fall nochmal die Antifeminismus-Meldestelle ins Spiel bringen. Also sobald irgendwie auch antifeministische Aktivitäten, Angriffe bei allem rund um das Thema, können die Fälle an die Meldestelle gemeldet werden. Da kann auch Beratung quasi mit gewünscht werden, aber es geht vor allen Dingen und viel auch darum, Monitoring und damit auch nochmal Zahlen und Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen. Also genau, das einmal antifeminismus-meldestelle.de, meine ich. Aber das muss dann nochmal nachgeschaut werden. Dann bringe ich nochmal ganz kurz unsere Page Low Story ein. Die ist unter antifeminismus-story.de zu erreichen. Und die Ausstellung geht noch bis zum 2. Februar im nächsten Jahr. Also es ist jetzt noch so, ja, noch so knapp bisschen über zwei Monate Zeit, sich die anzugucken. Genau. Wir als Projekt sind unter spotlight-antifeminismus.de zu erreichen. Und genau, also das vielleicht auch nochmal als so den Werbeblock für uns und die Veranstaltung und natürlich die Abendveranstaltung am 5.12. online mit Melanie Herrmann. Freuen wir uns, wenn noch viele Anmeldungen kommen. Das läuft über das NS-Dokumentationszentrum. Und sonst vielleicht erstmal auch nochmal der Gedanke, also auch nochmal Auseinandersetzung, Lektüre im Themenfeld, Handlungsempfehlungen. Das können wir alles gerne noch nachschieben und mitgeben. Broschüren im Themenfeld, genau.
Ja, oha, hätte ich die Folge, die ich heute Morgen angefangen habe, um mal reinzuhören, zu Ende gehört, hätte ich mir jetzt was voll Gutes überlegt. Ja, ich überlege. Ich glaube, eine Hausaufgabe jetzt von mir persönlich auch wäre tatsächlich mal über Geschlecht auch nachzudenken und zu überlegen, welchen Stellenwert hat mein Geschlecht eigentlich für mich? Was sehen andere da drin? Was will ich erfüllen? Was möchte ich nicht erfüllen? Ist das für mich eigentlich so wichtig? Das hängt damit zusammen, dass ich bei mir mal lange überlegt habe, wie fühle ich mich geschlechtlich überhaupt? Wie würde ich mich zuordnen? Und ich dann gedacht habe, boah, krass, es sind eigentlich sehr, sehr viele Anforderungen, die an mich zurückgespiegelt werden, weil ich weiblich gelesen bin auch. Es sind ganz viele Sätze, die viele bestimmt können. Jetzt lächel doch mal mehr. Jetzt mach doch mal dies, mach doch mal das. Wie kannst du auf einmal sagen, du übernimmst das und das nicht, weil du hast gerade was anderes zu tun. Jetzt kümmere dich doch um mich oder so. Und da habe ich lange dann drüber nachgedacht, macht es denn mein Geschlecht aus? Fühle ich mich überhaupt geschlechtlich? Was hat das eigentlich alles zusammen zu tun? Und in meinem Freundinnenkreis gibt es jetzt auch seit kurzem ein Baby. Und da waren dann auch ganz viele Fragen hinsichtlich Geschlecht. Was schenkt man? Was möchte man dem Kind irgendwie beibringen? Welche Begriffe möchte man zum Spielen? Keine Ahnung, ein Auto schenken oder einen Kochtopf oder so. Und dann irgendwie einfach zu sagen, boah, einfach eine breite Auswahl an allen Möglichkeiten. Und das Kind sucht sich das aus. Und was es dann macht, das ist total cool. Und so ein bisschen die Frage, oh, ich fasse mich schon wieder, dass ich finde, dass heutzutage sehr, sehr viel geschlechtlich aufgeladen ist. Alle haben eine Meinung zu Geschlecht und Gender und Queersein. Und ich denke mir so, boah, lass die Menschen doch einfach, wie sie sein möchten. Und das ist doch schön. Und wie schön das ist, wenn ein Mensch sich wohlfühlt in der eigenen Haut und einfach das machen kann, was die Person gerade gerne möchte. Es gibt doch eigentlich nichts Schöneres. Um mal so ein bisschen zu überlegen, okay, wo sind vielleicht doch Punkte, wo ich da reingrätsche oder wo ich irritiert bin und irgendwie eine blöde Rückmeldung gebe, obwohl das vielleicht einfach gar nicht angebracht ist. Und jetzt zuletzt noch den Bogen zurück zum Thema Antifeminismus, dass ich glaube, dass da der Nährboden von Antifeminismus eben ganz so liegt, in diesem dieser vermeintlichen natürlichen Ordnung, dieser natürlichen Ungleichheit von geschlechtlichen Zuschreibungen, die uns sagen, schau unterbrochen, okay, du bist eine Frau, du bist biologisch so und so und das bedeutet per se, du kannst das und das und das gut und du hast die und die Eigenschaften und das kannst du aber gar nicht. Egal, wie sehr du dich anstrengst, das wirst du niemals erreichen können, weil das können zum Beispiel dann nur Männer oder so. Und da eben auszubrechen und zu versuchen, das jeden Tag ein bisschen anzugehen und anzugreifen, wenn solche Zuschreibungen kommen, ich glaube, das ist zwar eher eine große Hausaufgabe, aber ich glaube, das hat eine große Reichweite.
Ah, jetzt fällt es mir schwer. Hausaufgaben habe ich schon richtig lange nicht mehr gehört. Und vor allen Dingen darf ich ja jetzt welche geben und bekommen sie nicht. Das ist auch nochmal schick. Aber ich habe gerade nochmal so gemerkt, auch als ich dir zugehört habe, Ronja, dass irgendwie auch einfach, dass mir in der letzten Zeit einfach noch mehr, also immer schon, aber auch noch mehr darin liegt, dass Leute ins Gespräch miteinander kommen oder dass die Gespräche nicht verloren gehen. Und dass ich das Gefühl habe, wir leben gerade oder viele Leute haben das Gefühl und es ist ja auch einfach so, dass wir gesellschaftlich gerade erleben, wie eigentlich die Seiten auseinanderdriften und wie sehr viel Pole oder an den Polen diskutiert wird, aber ganz wenig Räume da sind, wo miteinander diskutiert und ins Gespräch gekommen werden kann. Und ich finde, Schule ist so ein Ort, wo genau das eben möglich ist. Und ich glaube, meine Hausaufgabe wäre dann immer eine zeitliche Frage natürlich, aber dass gerade auch Lehrkräfte oder überhaupt die Möglichkeit da ist, Schüler und SchülerInnen mehr diese Diskussionsräume aufzumachen, die Positionen anzuerkennen, die vor einem sitzen, die verschiedenen Positionen und sie aber ihnen beizubringen, miteinander in einem ja, in einer guten Art und Weise zu streiten und sie miteinander sich an sich reiben lassen und daraus auch was Neues entstehen zu lassen. Aber eben diesen Pol-Effekt, dass so verhärtete Fronten irgendwie dastehen, das dem so ein bisschen entgegenzuwirken und vielleicht mal Diskussionskultur und auch Konflikte aushalten und miteinander in Disput kommen. Als Hausaufgabe mitgegeben.
Vielen Dank. Danke fürs Zeitnehmen. Danke für eure Arbeit. Es hat mich total gefreut, ins Gespräch zu kommen. Danke auch für die Ausstellung. Ich war ja schon da und ich bin ganz gespannt, was noch so kommt. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Gerne. Thank you.